Ja, vielen Dank, dass ich hier heute wieder predigen darf in meiner eigenen Gemeinde. Das freut mich sehr. Ich habe letztes Jahr bei euch über die Dreieinigkeit gepredigt und ich habe jetzt gerade gestern gemerkt, das ist schon ein ganzes Jahr her gewesen. Mir ist das Thema Dreieinigkeit sehr wichtig. Und ich hatte euch letztes Mal drei Bibelstellen gezeigt, aus denen klar hervorgeht, dass Jesus Gott ist. Und ich hatte damals gesagt, ich würde auch gerne noch was über die dritte Person der Dreieinigkeit sagen, über den Heiligen Geist. Und dieses Versprechen möchte ich heute einlösen. Wer ist der Heilige Geist? Wer die Bibel liest, der wird ihm immer wieder begegnen, und zwar buchstäblich von der ersten bis zur letzten Seite. Und vielleicht habt ihr Lust, das mal aufzuschlagen. 1. Mose 1, die ersten beiden Verse der Bibel. Da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gottes Geist war bei der Schöpfung mit dabei. Und wenn ihr die letzte Seite der Bibel aufschlagt, Offenbarung 22, Vers 17, da steht Folgendes. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gottes Geist spricht, auch auf der letzten Seite der Bibel, und er sagt, komm zum Glauben, komm zu Gott. Gottes Geist ist in der Bibel ganz außerordentlich wichtig, besonders da, wo es um Gemeinde geht. Und wenn man dann mal in die Apostelgeschichte schaut, wo die Gemeinde gegründet wurde, da kommt der Heilige Geist 50 Mal vor. Ständig ist der Heilige Geist dabei, Kirche, Gemeinde zu bauen. Und zwei dieser Stellen aus der Apostelgeschichte werden wir uns nachher auch noch näher ansehen. Und wer Gemeinde bauen will, so wie wir das ja als Gemeinde wollen, der braucht diesen Geist Gottes und der sollte diesen Geist Gottes sehr gut kennenlernen. Wer ist der Heilige Geist? Unsere Kirche lehrt, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Und fast alle anderen christlichen Kirchen lehren das auch. Das heißt, die Lehre von der Dreieinigkeit. Und ich möchte euch anhand der Bibel zeigen, dass das wirklich so ist. Und ich möchte noch etwas darüber hinaus tun. Ich möchte euch zeigen, wie der Heilige Geist arbeitet. Ich möchte euch zeigen, dass er spricht zu den Menschen und dass er einen Willen hat. Das sind zwei wesentliche Eigenschaften einer Person. Und ich möchte zweitens einem Einwand nachgehen, denn es gibt einige Leute, die behaupten, der Heilige Geist, der wäre gar keine Person, sondern nur eine unpersönliche Kraft, so ein Energiefeld. Und diese Leute, die kommen manchmal bei euch an die Haustür, mit einem Wachturm in der Hand. Aber manchmal findet man diese Ansicht auch unter uns Adventisten. Vor ein paar Jahren gab es darüber unter den Adventisten in Deutschland eine heftige Auseinandersetzung. Vielleicht habt ihr das im Advent-Echo damals gelesen. Da gab es einen Bruder Fischer, der hat eine Kampfschrift, muss man das nennen, eine Kampfschrift gegen die Dreieinigkeit geschrieben und der hat die an alle Adventisten in Deutschland geschickt, deren Adresse er kriegen konnte. Und ich möchte euch anhand der Bibel aufzeigen, dass diese Leute Unrecht haben. Die mit dem Wachturm in der Hand und die Leute wie Bruder Fischer und ihre Freunde. Ja, mir ist das Thema ganz ausgesprochen wichtig, hatte ich schon gesagt. Dass Jesus Gott ist, das hatte ich euch letztes Mal gezeigt. Und wer das nochmal nachlesen möchte, der kann mir nachher Bescheid sagen. Dann kann ich euch das als E-Mail mal zuschicken. Und heute soll es um den Heiligen Geist gehen. Und ich möchte drittens auch noch Folgendes tun. Ich möchte euch zeigen, wie der Heilige Geist in der Gemeinde arbeitet, damit er bei uns in der Gemeinde besser arbeiten kann als bisher. Fangen wir mit dem Einwand an, dann haben wir das vom Tisch. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr die Apostelgeschichte aufschlagt, Kapitel 2. Das ist die Pfingstgeschichte und die wird von manchen Leuten angeführt im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Lesen wir mal Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und hier wird nun von manchen Folgendes gesagt. Die sagen, schau mal, der Heilige Geist, der erfüllt mehrere Menschen auf einmal, so wie Wasser oder wie Energie. Er ist in mehreren Menschen gleichzeitig. Und dann sagen diese Leute, das kann eine Person nicht tun. Jetzt frage ich euch, überzeugt euch das? Ich hoffe nicht. Und ich möchte euch bitten, dass ihr Jeremia 23 mal aufschlagt. Jeremia 23, die Verse 23 und 24. Ja, also wenn diese Leute recht hätten, dann wäre Gott der Vater auch keine Person. Und das ist eine ganz spannende Sache. Wir lesen mal diese Verse zum Zusammenhang. Da beklagt sich Gott über falsche Propheten in seinem Land. Und er sagt, er hat mitbekommen, was dort schiefläuft. Und Gott sagt Folgendes. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sähe es nicht, spricht der Herr. Und jetzt kommt's, der Knüller. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr. Was sagt Gott hier? Gott erfüllt Himmel und Erde und deshalb ist vor ihm nichts verborgen. So groß ist er. Und wenn der Heilige Geist nun mehrere Menschen gleichzeitig erfüllt, was beweist das dann? Beweist, dass das der Heilige Geist keine Person ist? Nein, im Gegenteil, es ist ein Beweis für seine Göttlichkeit. Denn das, was der Vater kann, überall gleichzeitig zu sein, wenn er das will, das kann auch sein Geist. Und ich meine, damit ist dieser Einwand aus der Apostelgeschichte entkräftet. Gott, der Vater, ist eine Person und sein Heiliger Geist ist das auch. Man kann den Geist nicht sehen. Das ist so, habe ich mir überlegt, als ob man mit ihm nur telefonieren kann. Und wenn du mit jemandem in Südamerika telefonierst, woher weißt du dann, dass du mit einer Person telefonierst? Und ich sage, das kannst du an dem Verhalten, an dem Reden sehen. Schauen wir also nach, ob sich der Heilige Geist wie eine Person verhält. Und dann lassen wir am besten Gott selbst zu Wort kommen. Das lesen wir in der Bibel nach. Und ich habe da Folgendes entdeckt, dass Gott uns nämlich den Heiligen Geist in der Bibel als eine Person vorstellt. Und diese Entscheidung Gottes, die möchte ich respektieren, dass er uns den Heiligen Geist so präsentiert. Und beim Bibellesen, da stößt man ständig darauf, wenn man das erstmal entdeckt hat, dann kann man daran nicht mehr vorbeilaufen. Da gibt es viele Stellen, die man sich ansehen könnte. Ich nenne mal ein paar und zwei davon schauen wir uns nachher mal näher an. Da gibt es Verse, wo der Heilige Geist spricht. Dann erinnert er, das ist Johannes 14, er leitet, Johannes 16, er wohnt in uns, steht im 1. Korinther 3, im 2. Timotheus 1, er bittet für uns, Römer 8, 26, 27, das kennen wahrscheinlich sehr viele, er bezeugt Jesus, Dann steht mindestens zweimal in der Bibel, dass man ihn betrüben kann und dass er liebt. Und eine ganz spannende Stelle ist 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10. Da heißt es, der Geist erforscht die Gottheit. Ganz spannende Sache. Und 1. Korinther 12, Vers 7, er hat einen Willen. Das gucken wir nachher nochmal an. Man kann das fast beliebig fortsetzen und mir ist klar, das kann man an einem Sabbatvormittag nicht alles auf einmal machen. Und ich möchte mich auf zwei Beispiele beschränken. Zwei Beispiele, die nicht nur zeigen, dass der Heilige Geist eine Person ist, sondern die auch noch zeigen, wie der Heilige Geist arbeitet. Damit wir als Gemeinde davon was für unsere Gemeindearbeit lernen können. Und ihr könnt schon mal aufschlagen, Apostelgeschichte 8. Den schauen wir uns nämlich genauer an. Apostelgeschichte 8. Ein Vorwort dazu. Man kann den Heiligen Geist nicht sehen, man kann ihn nicht anfassen. Er ist ja ein Geist, der Heilige Geist, klar. Aber er hat in der Bibel viel zu tun. Er ist sehr fleißig und er ist auch sehr bescheiden. Er arbeitet gerne im Hintergrund. Er arbeitet gerne im Verborgenen. Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und er sprach, steh auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Der Heilige Geist arbeitet im Verborgenen. Auf der Landstraße nach Gaza, da wo es öde ist. Und er, also Philippus, stand auf und ging hin und siehe ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Finanzminister von Äthiopien ist auf dieser einsamen Straße unterwegs. Und der Geist, Vers 29, der sprach zu Philippus, halten wir fest, der Geist spricht. Was sagt er? Er sagt, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht hinweggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Der Kämmerer, der Finanzminister, aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Finanzminister sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Soweit der Bibeltext. Das hat der Heilige Geist doch prima organisiert. Ein Äthiopier, der Finanzminister von Äthiopien, hatte Sehnsucht, mehr über den Glauben zu erfahren. Er fährt ins Ausland, nach Jerusalem. Da ist man lange unterwegs, damals ohne Flugzeug. Und er hatte wohl gehört, dass es dort Leute gab, die meinten, Gott wohnt in Jerusalem. Und er fährt dorthin, um Gott zu treffen. Ob er Gott da getroffen hat, in Jerusalem, in dem bunten Treiben am Tempel? Wohl nicht. Jesus war mit dem Tempeltreiben dort nicht ganz so einverstanden. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Zurück kommt der Finanzminister mit einer Schriftrolle, mit einem Stück Bibel, mit dem Buch Jesaja. Ich denke, das hat er sich in Jerusalem gekauft. Und ich denke, er hat sich gesagt, irgendwie muss Gott doch zu finden sein. Wenn schon nicht in Jerusalem, dann vielleicht im Buch. Und er muss auf dem Weg fleißig gelesen haben. Auf dem Rückweg nach Äthiopien hatte er auch viel Zeit. Und er ist jetzt bei Jesaja Kapitel 53 von 66 Kapiteln, fast schon am Ende des Buches, und jetzt kommt Philippus vorbei, auf Befehl eines Engels. Und als er nahe am Wagen ist, da spricht der Geist. Und der Geist spricht: Geh hin, schließ dich diesem Wagen an. Mehr braucht der Geist da schon gar nicht zu sagen. Und Philippus kommt genau zu dem richtigen Zeitpunkt vorbei. Perfekt organisiert, perfektes Timing. Gerade als der Äthiopier das Evangelium von Jesus liest, Jesaja 53, die Botschaft vom Kreuz. Der Finanzminister versteht es nicht. 53 Kapitel Jesaja hat er gelesen und er hat es nicht verstanden, was Gott will. 53 Kapitel Jesaja. Aber der Geist Gottes, der hat was organisiert. Er hat jemanden vorbeigeschickt, der diesem Äthiopier die Bibel erklärt. Der Geist, der hätte das auch selber machen können, aber der Geist ist bescheiden. Er organisiert und er bleibt selbst im Hintergrund. Und jetzt ist die Frage, wer macht die Arbeit? Da habe ich eine schlechte Nachricht für uns alle. Die Arbeit macht die Gemeinde. Die Arbeit macht die Gemeinde. Philippus hat auf das Reden des Geistes gehört, der hat gesagt, geh hin, er ist hingegangen. Der Geist hat einen Satz gesprochen. Und jetzt ist die Frage, was ist das Resultat von einem Satz Heiligen Geist? Da kommt ein Mensch zum Glauben. Und zu Hause, was hat er zu Hause gemacht? Zu Hause hat dieser Äthiopier eine ganze Kirche gegründet. Eine, die es immer noch gibt. Und eine, die seit Jahrhunderten den Sabbat hält, von Anfang an, Äthiopien ganz weit weg von der Macht Roms. Und ich sag, da war eine Person am Werk. Ein Geist, jemand mit Durchblick. Der Geist spricht. Ich möchte noch ein zweites Beispiel betrachten, nämlich den 1. Korinther Kapitel 12. Und ich bitte euch, auch das aufzuschlagen. Da geht es um die Gaben des Heiligen Geistes. Paulus schreibt, Kapitel 12, Vers 1, was die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Gottes Geist will der Gemeinde geistliche Gaben geben, geistliche Geschenke. Und für den Aufbau der Gemeinde sind diese ganz außerordentlich wichtig. Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Oder formulieren wir es einfacher. Liebe Brüder, ich will, dass ihr euch damit auskennt. Wir brauchen das für die Gemeinde. Und es steht übrigens auch in unseren adventistischen Glaubensartikeln drin. Das könnt ihr auch gerne mal nachschlagen. Da gibt es einen ganzen Absatz über die Gaben des Geistes, der auch sagt, dass wir als Christen, als Adventisten uns damit auskennen sollen. Und trotzdem ist das für manche Adventisten ein radikaler Gedanke. Lesen wir weiter. Vers 2. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus, und niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Das klingt kompliziert. Und was bedeutet das? Für mich bedeutet das Folgendes. Ich kenne einige Adventisten, die Angst vor dem Heiligen Geist haben. Hier in Hamburg muss vor vielen Jahren mal unter den Adventisten etwas vorgefallen sein. Da muss es einen falschen Propheten gegeben haben. Was da genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Das war vor meiner Zeit, bevor ich Adventist wurde. Ich kenne nur Andeutungen. Aber manche Adventisten in Hamburg, manche Adventisten aus dieser Gemeinde leben in diesem Punkt immer noch in der Vergangenheit. Nach dem, was damals passiert ist, wollen sie von den Gaben des Geistes Gottes nichts mehr wissen, weil sie meinen, die könnten gefälscht sein. Und wenn das Thema mal auf den Heiligen Geist und auf die Gaben des Geistes kommen, dann merkt man, dass da eine Blockade ist. Ich finde das nicht richtig, das sage ich ganz offen. Und ich möchte euch Folgendes mit auf den Weg geben. Jeder von euch weiß, dass es Falschgeld gibt. Manch einer hat auch schon mal welches gesehen. Ich habe es mal an der Tankstelle gesehen, da hat mir der Tankstellenpächter das gezeigt, was er in der letzten Nacht bei schummerigem Licht untergejubelt gekriegt hat. Aber jeder von euch benutzt Geld. Und wie ist das mit dem Heiligen Geist? Es gibt Gaben des Geistes und es gibt manche Leute, die uns geistliches Falschgeld unterjubeln wollen. Und ich sage euch, Gott will, dass ihr den Heiligen Geist kennenlernt, auch wenn es Falschgeld gibt. Paulus sagt in den Versen 2 und 3 meiner Meinung nach, man kann das Wirken des Heiligen Geistes erkennen und wir brauchen keine Angst vor dem Heiligen Geist zu haben. Weiter im Bibeltext, Vers 4. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Verschiedenheiten von Gaben. Der Geist wirkt ganz vielfältig. Er wirkt immer wieder neu und er wirkt immer wieder anders. Und dieser Geist bewirkt Dienste. Das heißt, er bleibt nicht dabei stehen, dass jemand etwas kann. Gottes Geist bewirkt vielmehr, dass sich Christen in der Gemeinde an die Arbeit machen, dass sie Dienste übernehmen und er bewirkt auch, dass sie diese Dienste ausfüllen können. Was würde deine Gabe nützen, wenn du sie nicht für die Gemeinde einsetzt? Kommen wir nun zu einem ganz wichtigen Vers, Vers 7. Meiner Meinung nach ist das der Schlüsselvers dieses Kapitels, mindestens für mich. Vers 7. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Bei diesem Vers bin ich vor vielen Jahren über meine englische Bibelübersetzung gestolpert. Ich hätte da statt Offenbarung nämlich Revelation erwartet. Offenbarung, und stattdessen habe ich Manifestation, die Manifestation gefunden oder die Erscheinung. Und ich habe das dann nachgeprüft, soweit Griechisch kann ich ja, und ich habe festgestellt, das ist richtig. Und die Schlachter 2000, diese Übersetzung hier, die schreibt Folgendes: Einem jeden wird das offensichtliche Werk des Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Das offensichtliche Wirken des Geistes. Was heißt das? Das heißt, man kann den Geist natürlich nicht sehen, er ist ein Geist, aber Gottes Geist zeigt sich, Gottes Geist manifestiert sich, Gottes Geist erscheint. Wie? In wem? In dem, der predigt? Ich hoffe das, sonst würde ich mich hier nicht hinstellen. Im Organisten? Ja, auch. Und im Begrüßungsdienst? In einem freundlichen Wort zur richtigen Zeit? Ja. Aber Paulus sagt noch viel mehr. Er sagt, jedem wird die Offenbarung des Geistes gegeben. Jedem, auch dir. Auch dir will sich Gottes Geist in der Gemeinde offenbaren, zum Nutzen der ganzen Gemeinde. So wie damals bei Philippus auf der Straße nach Gaza. Man kann den Geist Gottes nicht sehen, aber als unsichtbarer Geist ist er an seinen Wirkungen sichtbar. Und Paulus gibt dafür Beispiele ab Vers 8 bis 11. Ich lese das mal vor. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Wundergaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ich hatte vorhin bei der Liste der Eigenschaften des Heiligen Geistes gesagt, dass der Geist einen Willen hat. Und hier ist der Beleg aus der Bibel. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und das ist der ultimative Beweis, dass Gottes Geist eine Person ist und nicht einfach eine Art Elektrizität. Gottes Geist hat einen Willen. Und was will er? Er will sich durch jeden von uns in der Gemeinde offenbaren. Und das kann ganz einfach gehen. Und ich möchte euch eine persönliche Geschichte dazu erzählen, wie ich das erlebt habe. Ein guter Freund von mir, Björn, ist Christ schon ganz lange, schon länger als ich. Und wir haben uns über die Jahre oft über den Glauben unterhalten und irgendwann kam das Gespräch auf die Taufe. Ich war als Erwachsener getauft, er nicht. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, warum sich Christen taufen lassen sollten. Und er meinte dazu nur, er wäre als Baby getauft und das wäre genug. Die Argumente gingen hin und her und er blieb bei seiner Meinung und ich konnte da nichts machen. Am Ende sagte er sogar, Heiko, ich bin schon so viele Jahre Christ, wofür braucht Gott das? Was hat Gott davon, wenn ich mich jetzt noch taufen lasse? Und er sagte, ich habe das nicht nötig, mich taufen zu lassen. Da saß ich nun in seinem Zimmer wie ein begossener Pudel und mir fiel nichts mehr dazu ein. Ich betete still und sagte zu Jesus, Jesus, hilf mir, was kann ich dazu sagen? Und mir kam ein Gedanke, der schoss durch meinen Kopf wie ein plötzlicher Kopfschmerz und ich wusste, was ich sagen sollte. Und ich nahm die Bibel auf, schlug sie bei der Taufe Jesu auf und las vor, was ich vorlesen sollte. Da heißt es in der Bibel, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das steht in Matthäus 3. Und dann habe ich gesagt, was ich sagen sollte. Ich habe gesagt, Björn, du hast recht. Du hast es wirklich nicht nötig, dich taufen zu lassen. Und Jesus, der hat es auch nicht nötig, sich taufen zu lassen und er hat es trotzdem gemacht. Und er hat gesagt, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Damit war das Thema Taufe erstmal zu Ende. Und ein paar Wochen später bekam ich ganz unvermutet einen Anruf von Björn. Er und seine Frau kamen gerade von ihrer Taufe nach Hause. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und eine gute Bekannte von den beiden, die dasselbe Problem gehabt hatte wie Björn und seine Frau, die hat sich bald darauf auch taufen lassen. Björn und ich hatten schon mehrmals über die Taufe diskutiert und all mein Diskutieren über die Taufe hatte überhaupt nichts genützt. Und dann ist Gottes Geist gekommen und hat eine Bibelstelle genommen und hat sie mir zugesteckt und hat ganz bescheiden gesagt, Heiko, nimm mal diese Bibelstelle, damit geht das. Und es ging. Paulus hat für sowas einen Namen. Er nennt das im 1. Korinther 12 ein Wort der Erkenntnis. Und ich sage, wir brauchen davon mehr, um Gemeinde aufzubauen. Man kann sich jahrelang abmühen und vielleicht kommt nicht so viel dabei raus, wie wir erwarten. Und vielleicht hat sich Gottes Geist auch schon bei dir öfter mal dazugestellt und ganz still und bescheiden gesagt, ich habe da eine Idee, wie man das anders machen könnte. Er hat dir gute Gedanken gegeben, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Worte der Unterscheidung. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde lernen, auf diese Stimme des Geistes mehr zu hören. Ein Wort zum Schluss. Paulus stellt fest, 1. Korinther 12, Vers 7, jedem aber von uns wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir als Gemeinde das auch hinkriegen. Amen.